palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, ciao a tutti, buonasera, buongiorno, wie auch immer ihr mögt. Hier ist die neue Folge von Serie Amore, hier spricht Mario Rica, natürlich mit am Start, meine bessere Hälfte, Mario Soike.
Sehr, sehr schöne Anmoderation, danke.
Ja.
Hallo.
Hallo.
Aus allen Zeitzonen in alle Zeitzonen oder so.
So würde ich das sagen. Ja, es war wieder ein Fest dieses Wochenende für alle SportjournalistInnen. Und ich als guter Sportjournalist habe gestern in Stuttgart die Frage gestellt, es sind ja selbst nur noch 6 Punkte auf die Bayern. Wird es da nochmal knapp? Um wiederum in diesem Podcast zu sagen, 3 Punkte Vorsprung für Inter, das Ding ist durch, oder?
Ja.
Ja, so. Was durch ist, sind auf jeden Fall meine Oberschenkel und Unterwaden. Ich habe einen massiven Muskelkater, weil ich mich wieder an die Pfeife gewagt habe und als Schiri unterwegs bin. Und Marius
hat das ist auf jeden Fall gut. Also ich meine, wenn du da wieder richtig Erfahrung jetzt Woche für Woche da reinkommst und deine Situation bewerten musst und so, dann kannst du das hier noch ausführlicher machen. Auch auf die Kollegenkritik sozusagen betreiben.
Absolut.
Sehr gut.
Gestern ein Elfmeter und im Zuge dessen eine gelbe Karte wegen Meckerns. Weil der Kollege gesagt hat, lauf mehr, dann stehst du besser, dann siehst du es. Ich stand 2 Meter daneben, habe ich zu ihm auch gesagt. Ja, und du konzentrierst dich ein bisschen mehr auf Fußballspielen anstatt auf Plabbern. Und habe dann gelb gegeben und hat er gesagt, ja, wenn du mir einen Spruch drückst, dann musst du auch einen aushalten. Habe ich gemeint, ja, ich habe ihn ja ausgehalten, aber du gelb gibt's trotzdem. Ah, also richtig Hilfs-Sheriff, gelbe Karte war das. So, ja, aber so ein bisschen deutscher Schiri ist auch in mir drin, ne? Mhm. Wobei Davide Massa hat ja auch kein Fingerspitzengefühl bewiesen. Aber da kommen wir vielleicht später noch drauf zu sprechen, würde ich sagen. Wir kommen auf viel zu sprechen. Also hier, Heiko hat bei Spotify kommentiert, in Bezug auf die letzte Folge. Klasse Folge, danke, Grüße. Und dann Atalanta wohl raus aus dem Rennen. Ihr Restprogramm ist schon heftig und am Ende wird der Trainer wohl doch nicht die Option ziehen. Eventuell Motta-Nachfolger, da ja bei Juve der Baum brennt und zwar lichterloh. Gegen Florenz kann man ja mal verlieren, aber nicht mit dieser Leistung. Also auch das werden wir in dieser Folge besprechen. Selbstverständlich. Wir geben natürlich wie immer Ticket-Tipps in die Community rein. Das Trikot Mendle hat geschrieben, ciao ragazzi, oh, hat man da einen leichten schwäbischen, man merkt, dass ich gestern in Stuttgart war, ich habe gestern ein bisschen zu viel so geredet. Ciao ragazzi, habt ihr zufällig eine Ahnung, ob man easy an Monza-Tickets vor Ort kommt und wenn ja, wie erschwinglich die sind? Beste Grüße. Wenn man mag, glaube ich, kann man da hingehen, ne? Wenn man mag, oder?
Wenn man mag, das ist klar, aber ich meine, wenn man eh da ist und sich das zeitlich anbietet, kann man das schon machen. Und ich kann aus eigener Erfahrung nur aus Serie B-Zeiten sprechen. Da haben Kumpel und ich, Stefan, hatten Haupttribüne vorweg gekauft. Die haben, glaube ich, so Mitte 20 damals gekostet. Das ist jetzt bestimmt, also in der Serie A sicherlich mehr. Und 2 andere Freunde haben vor Ort direkt vorm Stadion noch für einen 10er, 15er oder so Tickets für die Kurve gekauft sogar.
Oh ja, siehst du mal.
Und das ist dann halt, also wenn du keinen italienischen Ausweis, sondern einen deutschen hast, ist das, glaube ich, kein Problem. Ausweis vorzeigen muss man da vor Ort dann, ja. Aber also in Monza noch Tickets bekommen, sollte auf jeden Fall gar kein Problem sein. Sonst Lotto-Kiosk neben dem Hauptbahnhof oder so.
So. Und Stadionerlebnis nicht vergessen. Das bringt mich zur folgenden Thematik, dass wir auch in dieser Ausgabe wieder eine Menge Stadionerlebnisse und Einsendungen aus der Community haben. Unter anderem fliegen wir nach Palermo, in Rom waren wir, aber auch in Sizilien beim Derby. Zu Juve haben wir einen Take, der, ich sag nachher, was ich davon halte, so gerade vor allem von der Laune, in der er gesprochen wurde, hat mich gerade schon wieder ein bisschen amüsiert auf jeden Fall. Und auch in Milano, sogar 2-mal waren wir dort und das bringt uns direkt zum Rückblick auf den Europapokal. Die Champions League, da ist weiter eine italienische Mannschaft vertreten. Die heißt Inter Mailand und beim Rückspiel gegen Feyenoord war Martino.
Ja, liebe Podcast-Hörer und liebe Serie Amore-Team, ich habe wieder einen Stadionbericht und zwar von Inter gegen Feyenoord im San Siro, das Champions League-Rückspiel. Das Spiel war wirklich sehr gut, vor allem für mich als Inter-Fan, da es ja, wie jetzt wahrscheinlich eh schon jeder weiß, 2-1 zu Ende ging. Kurze paar Infos davor, es war wieder etwas nass, hat teilweise geregnet. Und die Kurve Nord hat 20 Minuten lang nicht gesungen, als Protest gegen die hohen Ticketspreise, die tatsächlich meiner Meinung nach zumindest auch relativ übertrieben waren, weil die billigsten Tickets haben, glaube ich, ab 59 Euro begonnen. Und das heißt, wenn man da als Familie oder so ins Stadion geht, wird das sehr, sehr rasch sehr teuer. Und deswegen gab es die ersten 20 Minuten Stille, um dagegen zu protestieren. Auch wenn ich persönlich nicht glaube, dass es in nächster Zeit, vor allem gegen Bayern, wieder billiger werden sollte. Als Info, ich habe im Terza Nella Rosso, also ganz oben, 63 Euro bezahlt. Jedenfalls zum Spiel. Das Spiel ging aus Intersicht sehr gut los. In der 8. Minute hat Thuram ein wunderschönes Tor gemacht. Er kam über die linke Seite, hat zwei Gegenspieler ausgespielt und hat dann rechts oben in den Winkel getroffen, war wirklich fantastisch. Und Inter hatte dann auch das Spiel, finde ich zumindest, relativ gut im Griff. Es kam dann leider kurz vor Ende der ersten Halbzeit zu einem Foul und dann zu einem Elfmeter, den Feyenoord auch verwandelt hat. Nach der Halbzeitpause kam auch Taremi wiederum gefoult von einem Feyenoord-Spieler und es kam auch für Inter zu einem Strafstoß, den Cianaloglu verwandelt hat. Ich finde, beide Strafstöße hätte er meiner Meinung nach auch nicht geben können, also war jetzt nichts wirklich Spektakuläres dabei. Jedenfalls hatte Inter dann auch relativ rasch in der zweiten Halbzeit wieder die Führung zurück und hat das Spiel in Ruhe zu Ende gespielt. Ich finde, Feyenoord hatte nie wirklich eine Chance, auch nur zu gewinnen und sowieso nicht die Runde zu überstehen. Inter hatte dann anfangs auch wieder einen Elfer zugesprochen bekommen in der zweiten Halbzeit, irgendwas in der 60. Minute ungefähr, und hatte, der dann aber zurückgenommen wurde und Thuram bekam deswegen dann gelb für eine Schwalbe. Ich finde, der wurde auch zu Recht zurückgenommen, aber auch die anderen beiden waren meiner Meinung nach keine unbedingt klaren Elfmeter. Und das Spiel plätscherte dann meiner Meinung nach dahin und ging dann auch relativ unspektakulär zu Ende, da Inter eigentlich die ganze Zeit das Spiel kontrolliert hatte und Feyenoord keine wirklichen Chancen mehr hatte. Und in den letzten 25 Minuten ging ihnen auch klar die Kraft aus und es war dann für Inter relativ ruhig. Ja, das war's auch schon und ich freue mich auf den nächsten Stadionbesuch. Hoffentlich wird gegen Bayern was drin sein.
Ja, wir hatten ja tatsächlich so ein bisschen gemutmaßt, ob das unser neuer Korrespondent wird. Und es ist tatsächlich auf einem guten Wege dahin. Wir sagen vielen herzlichen Dank. Ich muss sagen, bin da vollkommen seiner Meinung und auch der Tifosi, so billigstes Ticket, 59 Euro, das ist schon happig und gegen die Bayern wird es auch nicht weniger werden. Mich würde tatsächlich mal interessieren, wie siehst du, also machen wir dann natürlich im April noch dezidierter, aber erster Gedanke, Inter-Bayern, Favoritenrolle, klar verteilt, 50-50 und auch, wie seht ihr es? Schickt uns da gerne eure Takes.
Auf jeden. Ich bin Fraktion 50-50, keine Angriffsfläche. Ich finde es tatsächlich sehr schwer einzuschätzen irgendwie, weil Bayern sehr, sehr gute Spitzenspiele in dieser Saison hatte und sehr, sehr schlechte Spitzenspiele. Ich glaube, dass die Inter-Defensive in der Lage ist, standzuhalten gegen den Hurricane und so. Und ich glaube auch, dass Inter in der Lage ist, gegen die Bayern Tore zu erzielen. Die sind ja defensiv auch nicht ganz schlecht. Aber also das echt einfach von 1-0-Sieg in der Allianz Arena bis 0-3-Niederlage ist, glaube ich, alles drin.
Ja.
Ne?
Ja. Ja, nee, ich bin auch, also tatsächlich, da bin ich, hab keine, ja, ich dachte so vielleicht so ein bisschen 51-49 Inter, also leichten, also, aber nee, das ist nicht auch nicht mein Favoriten-Tag, so, ne, aber ich würde mich wahrscheinlich in einem schwachen Moment dazu hinreißen lassen, den KollegInnen hier zu sagen, Inter macht das.
Ja.
Aber nicht.
Vielleicht ist das so ein Ding, wo die Trainererfahrung eine Rolle spielen kann.
Ja.
So.
Mal sehen. Wobei nur Erfahrung auf der Trainerbank schützt ja auch vor Ausscheiden.
Das ist richtig.
So,
das ist richtig.
Und auch Erfahrung in der Defensive bringt dir nichts, wenn du im wichtigen Spiel einen entscheidenden Fehler machst in der 11. Minute und dafür vom Platz fliegst. Die Roma muss die Segel streichen. Trotz des Hinspielsieges gegen Athletic geht es dann in Bilbao raus und ja, Mats Hummels macht einen Fehler. In der Folge dann das Foul, eine sogenannte Notbremse. Und dann ging es dahin, stand in der 82. 3-0, Paredes in der Nachspielzeit dann noch mit einem verwandelten Strafstoß, meine ich. Ja, hat nicht sollen sein. Mats Hummels hat sich öffentlich dann, finde ich, auch irgendwie mit guten, klaren Worten entschuldigt. Mhm. Kommentare drunter waren, ja, würde ich auch mal sagen, 50-50, auch ein paar Bodenlose mit dabei. Hören wir nachher beim Stadionerlebnis tatsächlich dann, wie es beim ersten Heimspiel nach diesem Ausscheiden war, auch noch rein. Da war es wohl dann auch, gab es den einen oder anderen, der ihm das noch nicht direkt verziehen hat. Da kurz Schiri-Einordnung, weil ich da auch viele Kommentare zu gelesen habe. Ich glaube, manche Leute machen Fehler beim Hinschauen. Also habe ich auch bei Instagram Kommentare gelesen, wo das irgendwo gepostet wurde, von wegen, er würde klar den Ball spielen. Also ich glaube, darüber muss man gar nicht diskutieren. Und dann ist es natürlich kurz hinter der Mittellinie, aber der Kollege kommt mit viel Tempo und nochmal das, es steht nirgends, wird so gerne hergezogen, auch von Kollegen und Kolleginnen, diese Begrifflichkeit letzter Mann. Letzter Mann spielt überhaupt keine Rolle. Es geht darum, ob ein Foul eine klare Torchance verhindert. Und mit der Geschwindigkeit, wo der Athletikspieler da kommt und der Ball würde, auch wenn er laufen, er ist im vollen Tempo, du kannst davon ausgehen, dass der nach 20, 30 Metern zum Abschluss kommt. Also er läuft noch weiter und dass er sozusagen sich eine Torchance mit aus diesem Angriff erspielt, ist, wird durch Mats Hummels verhindert und deswegen ist für mich die rote Karte da auch unstrittig. Unstrittig das Weiterkommen. Lazios zu Hause 1-1 gegen Pilsen. Tatsächlich, ja, was ich sage, meine Überleitung unstrittig von wegen. Es war teilweise doch ein bisschen, bisschen wackelig, ehrlicherweise, weil die Gäste lang geführt haben. Romagnoli dann mit dem Ausgleichsspiel wurde 2-1 gewonnen in Pilsen. Also das reicht dann. Und jetzt spielt man gegen Bodø Glimt, die Olympiakos rausgeworfen haben. Und du hast hier noch eine spannende Statistik rausgesucht in Bezug der Laziali, aber mit Anmerkung vor dem Ligaspiel am Wochenende gegen Bologna.
Genau, nämlich die Comeback-Qualitäten, die sich ja dann in beiden Spielen als sehr, sehr wichtig erwiesen haben. Das, der, ich glaube, Italian Football TV heißt der Instagram-Kanal. In allen Pflichtspielen hat Lazio nach der 75. Minute 23 Tore geschossen und 14 in der Serie A jetzt nur, die von Jokern erzielt wurden. Und das sind, denke ich mal, ordentliche Statistiken, die auf sogenannte Mentalität, natürlich auch einen breiten Kader schließen lassen. Und womit man, glaube ich, gerade in K.O.-Spielen viel reißen kann.
Ja, safe. Und apropos Comeback-Qualitäten, die Fiorentina hat sich doch noch durchgesetzt nach der Hinspielniederlage gegen Panathinaikos. 3-1 der Heimsieg. Mandragora, Gudmundsson.
Er kommt.
Ja. Mois Ken, da stand es schon 3-0. Dann noch der Anschluss für die Griechen, der nicht mehr gereicht hat. Jetzt spielt die Fiorentina gegen Celje. Da würde ich mich dann doch dazu hinreißen lassen wollen, Viola zum Favoriten zu erklären.
Das ist in Ordnung, glaube ich.
Beim Topspiel des 29. Spieltages der Serie A hätte ich davor auch irgendwie so ein bisschen gesagt, 50-50, vielleicht 51% Inter. Und die Nerazzurri haben es gezogen. Ich habe auf der Rückbank eines Mietwagens die letzten 20 Minuten noch auf dem Handy verfolgen können. Ansonsten leider dieses Spiel zu Großteilen verpasst. Marius, wie war es denn in der Anfangsphase? Es gab auch einen medizinischen Notfall, ne? Und dann fällt dieses 1-0 für Inter kurz danach. Genau. Das gab es diese Saison schon mal. Ich habe da ein bisschen in meinem Gedächtnis gekramt. Ich meine, das war sogar dieses Spiel, was ich kommentiert habe, gegen Udinese, wo es dann direkt nach der Unterbrechung eine Ecke von Aslani sogar direkt reinfliegt. Ja, ich meine, das war diese direkt verwandelte Ecke. Ja, okay, ja. Gedächtnis immer nur 7 Tage gültig, ey, in Sachen Fußball aktuell.
Ja, du, ich weiß überhaupt nicht, wovon du redest.
Ah, perfekt.
Hätte ich gesagt.
Sehr gut. Das sind beste Voraussetzungen, aber sag doch mal, wie, so bis dahin, was war es für ein Spiel?
Ich fand eigentlich, dass das Inter das der perfekt runtergespielt hat. Also ich hatte auch, und ich weiß, dass ich das bei den letzten Spielen dann irgendwie auch gegen Juve und Napoli gesagt habe, nie das Gefühl, dass sie das aus der Hand geben. Und immerhin hat es diesmal dann auch wirklich, ist es auch wirklich so gekommen. Atalanta, die ja nun eigentlich sehr, sehr gut dazu in der Lage sind, sich Torchancen rauszuspielen, hatten so eine, glaube ich, wo Sommer einmal gut parieren muss. Ist auch eine Verletzung wieder da.
Stimmt, hat in der Champions League auch schon wieder gespielt, ja.
Ja. Ist jetzt nicht so, dass das Inter selbst Offensivfeuerwerk abgebrannt hatte, aber halt Spielkontrolle auf jeden Fall gegeben, den Gegner nie entscheidend ins eigene Drittel kommen lassen, hätten eigentlich auch nach, ich weiß jetzt nicht mehr in welcher Minute, das war der 5. oder so, schießt Thuram einmal an Pfosten, also fast Kaliber 100%iger, also wenn es da schon 1-0 steht, kann Atalanta sich auf jeden Fall nicht beschweren. So eigentlich nie gefährdet der Sieg und dann genau kommt diese Ecke, da ist dann eine längere Pause, bis da gemeldet wird, dass die Person halt abtransportiert wird ins Krankenhaus. Wohl auch, also ich habe jetzt nicht weiterverfolgt, aber nichts Schlimmeres mehr passiert, hoffe ich. Jedenfalls war das so der Stand dann beim Spiel. Und ja, da ist dann die Abwehr nicht gut sortiert. Also die Pause hat Atalanta nicht so gut getan, weil Carlos Augusto steht ziemlich frei und hat dann natürlich kein Problem, den einzuköpfen. Und danach, ja, weiß nicht, bis Ederson dann vom Platz fliegt, kurz danach macht Lautaro das 2-0. Also, wie gesagt, nicht den Eindruck, dass Atalanta da nochmal zurückkommt.
Also würdest du sagen, Inter im Stile einer Spitzenmannschaft?
Ich wollte es nicht als meinen ersten Satz sagen, aber ich hatte ihn im Kopf.
Ja, dafür bin ich da. Dafür bin ich doch da. Ja, und Ederson, was will er da haben? Er will einen Offensivfoul haben, oder? Weil er da angegangen wird und dann klärt er den Ball zur Ecke. Ich sag mal kurz, bevor ich dich nach deiner Meinung frage. Gian Piero Gasperini, der auch danach noch die rote Karte gesehen hat, hat ja gesagt, dass dann, das war zu dem Zeitpunkt, wären noch fast 20 Minuten zu spielen gewesen, ne? Weil die Nachspielzeit auch so plus 11 war ungefähr dann, ja, aufgrund dieser Unterbrechung. Er hat sich ja zu dem Take hinreißen lassen, dass der Schiedsrichter dann damit das Spiel kaputt gemacht hat, nicht unbedingt nur für seine Mannschaft, aber auch für die Zuschauer etc. Okay, sorry, vielleicht war meine Tonlage schon ein bisschen biased, aber verstehst du?
So ein bisschen Mourinho-esque.
Okay, offen gefragt. Verstehst du die Aufregung Gianpiero Gasperinis? Klar, irgendwie direkt am Spielfeldrand im laufenden Partie in der Schlussphase. Immer natürlich bis zu einem gewissen Grad. Aber würdest du ihm da inhaltlich folgen wollen?
Also, ich weiß natürlich nicht, was Ederson so gesagt hat. Ob das unbedingt die gelb-rote Karte sein muss, allerdings würde ich, also habe ich das jetzt beim Gucken erstmal nicht so, also ich bin nicht fassungslos davon geworden.
Okay, ja.
Sagen wir es mal so. Und man kennt natürlich Gasperini und finde, kann mittlerweile auch einschätzen, wie der auf bestimmte Situationen oder bestimmte Schiedsrichterentscheidungen reagiert und dass der halt auch sehr, sehr, sehr emotional ist, gerade dann in der Schlussphase von so einem Spitzenspiel. Deswegen würde ich auch einfach, auch wenn er das danach auf der Pressekonferenz oder so sagt, würde ich das alles jetzt nicht so auf die Goldwaage legen.
Okay, ja. Ich sag mal so, ich würde mir irgendwann mal da im Zweifel wünschen, dass dann vielleicht auch mal die eigenen Spieler in die Pflicht genommen werden.
Mhm.
So, auch da nicht nur schwarz und weiß. Ihr wisst, ich habe da auch schon das ein oder andere Mal mich über gewisse Dünnhäutigkeiten von Schiedsrichtern aufgeregt. Und wenn irgendwie Kollege XY meint, wieder am Ende der Partie mit 12 gelben Karten dastehen zu müssen, dann auf seinem Zettelchen, dann hat er vielleicht auch kein gutes Spiel geleitet.
Mhm.
Angenommen, Ederson beschwert sich so massiv und dann gibt er ihm die gelbe Karte und dann läuft er weg und im Rücken zum Schiedsrichter winkt er nochmal ab oder klatscht oder so. Dann würde ich sagen, okay, pass auf, als Schiri, das solltest du einmal verstehen und drehst dich selber um und tust, als würdest du es nicht sehen und lässt ihn mit Gelb leben.
Mhm. Mhm.
Wenn aber der Spieler dann wieder den Weg über 3-4 Meter zurück macht und 30 Zentimeter vor deinem Gesicht dir ins Gesicht applaudiert, dann finde ich, ist diese gelb-rote Karte unumgänglich.
Okay.
So, und dann, also einfach aus Dummheit. So einfach ja, für ja, pure Dummheit, und das darf ihm, so sehr wie ihn da gelobt haben, auch in, über die letzten Monate, Jahre, ich finde, das darf ihm nicht passieren. Vor allem aufgrund einer Entscheidung, die zu einer Ecke führt. Zu einer fucking Ecke. Mhm. So.
Mhm.
Ende der Diskussion.
Fair.
Gelb-rote Karte für Bastoni finde ich tatsächlich fragwürdiger, die zweite gelbe Karte, die ich gesehen habe. Das ist, glaube ich, das hat Massa im Endeffekt dann auch ein bisschen leid getan. Das ist irgendwie ein komischer Zweikampf. Ja, weiß ich nicht, ob du da die... Das fühlte sich so ein wenig an, wie der hat sich dadurch dann... Das, was ich vorhin gemeint habe, auch mit, wenn du irgendwann... Wenn die Karten nur so fliegen, dann setzt du dich selber unter Druck und dann steckst du sie gar nicht mehr in die Tasche, dann behältst du sie in der Hand, ja, und jeder bekommt sie, ja, vor das Gesicht geknallt. So. Ja, Frage, Vorentscheidung in der Meisterschaft durch die Ergebnisse von Atalanta und Napoli, hast du ja als Frage reingeschrieben, habe ich zum Einstieg beantwortet, selbstverständlich gratulieren wir Inter Mailand jetzt zur Titelverteidigung an dieser Stelle nach Spieltag 29. Außerdem gratulieren wir der Fiorentina zu einem 3:0 im Duell der Rivalen gegen die alte Dame, 3:0. Gegen Juve gewonnen, Robin Gosens netzt, Mandragora auch schon wieder und Albert Gudmundsson 3:0. Ein Statement-Sieg und Juve jetzt in der Tabelle damit hinter Bologna. Motta hat wohl gesagt, zurücktreten wäre zu einfach. Ciontoli schließt einen, genau, Rauswurf aus.
Genau, also sie haben beide, ich bin tatsächlich gerade im Begriff, einen Artikel zu schreiben, ob das Experiment gescheitert ist. Das Experiment Motta. Und wahrscheinlich wird jeder Juve-Fan jetzt laut Ja rufen. Ich lasse auch nicht Juve-Fans zu Wort kommen.
Okay.
Aber oh, das war schon bitter. Also nach es rumort ja so ein bisschen und ich glaube, dass da geht auch, wenn wir gleich Francesco zu Wort kommen lassen, geht er da auch drauf ein, dass das so ob er die Kabine überhaupt noch hat. Man ja auch nach den jetzt diesen beiden Auftritten gegen Bergamo und gegen Florenz auf jeden Fall die Frage stellen darf. So, weil da war halt einfach gar nichts. Also gar nichts. So. Wirklich erschreckend. Und da bin ich auch deinen Kollegen, der das kommentiert hat, bin ich auf jeden Fall auch voll bei dem. Also ist die Mittelfeld- und Abwehr und nicht mitlaufen und keine Ahnung, das ist schon echt schon ein harter Tobak gewesen. Also Fino alla Fine ist auf jeden Fall nicht. Und ja, die beiden, also Motta hat gesagt, er tritt nicht zurück. Ciontoli hat gesagt, er macht auf jeden Fall die Saison zu Ende. Champions League Qualifikation ist das große Ziel. Ich bin immer noch dabei, dass John Tulli damit auch seinen eigenen Kopf im Blick hat. Und dann ist es auch so, dass Motta, glaube ich, relativ viel verdient. Und das bei Allegri schon das Problem.
Mhm.
Ja, schwierig.
Definitiv.
Also ich war mir sicher, dass sie ihn, also nicht sicher, aber ich hatte es ja letzte Folge gesagt, dass ich es mir gut vorstellen kann, dass sie es jetzt in der Länderspielpause machen, aber sieht nicht danach aus.
Willst du nochmal live googeln? Weil tatsächlich Francesco hat auch gefragt, habt ihr schon geklärt, wann Motta fliegt, damit ihr die neue Folge aufnehmen könnt? Da sind wir ja mitten dabei. Ansonsten, du lässt auch andere Nicht-Juventini als in zu Wort kommen. Bin gespannt auf den Artikel, lese ich mir auf jeden Fall durch, solltet ihr auch tun. In der Zwischenzeit hat natürlich auch Fabio auch geschrieben, Juve wird zerlegt. Ob das wohl daran liegt, dass Spieler mit schwarz-weißem Herzen eliminiert wurden und auch anscheinend Spieler mit eigener Meinung nicht gern gesehen werden bei Motta und oder Ciontoli? Was sagt ihr? Die Frage gebe ich jetzt einfach mal an die Community weiter. Ach ja, Fagioli mit 2 Assists, glaube ich. Zwinker-Smiley, das hat natürlich auch geschmeckt. Nicht. Julian schreibt, Allegri, ich vermisse dich.
Das ist eigentlich das härteste Urteil überhaupt. Ja. So.
Felix, Motta fliegt vor der Länderspielpause. Top, die Wette gilt. Ab wann gilt die Wette? Ab wann ist die Länderspielpause? Na, aktuell schwierigste Frage zum jetzigen Zeitpunkt. Schafft es die Viola noch unter die besten 6-7? Traue ich ihnen auf jeden Fall zu. Jetzt hast du es aber lang genug angeteasert. Francesco hatte sich es dann nicht nehmen lassen. Auch mit einem gewissen Hang zur Selbstschulterklopferei, die sei ihm gegönnt, in diesen harten Tagen uns seine Takes zu Juve einzusprechen.
Buongiorno, ciao ragazzi. Ich weiß nicht, ob euch die Nachricht vor der Aufnahme erreicht. Ihr seid da ja mitunter relativ früh zugange mittlerweile, aber ich versuch's einfach mal. Also hier scheint gerade die Sonne durchs Fenster und in mein Gesicht und der Espresso ist auch frisch durchgelaufen. Man könnte also meinen, dies wird ein wunderbarer Montagmorgen im Frühling, aber man ist ja Juventino und falls ihr es gerade auch im Hintergrund hört, da fährt die Dampfwalze über die Straße, ordentlich Baustelle und ich befinde mich nicht in Turin, muss ich dazu sagen. Also man könnte es akustisch dafür halten, so wie der aktuelle Stand ist, aber dem ist nicht so. Ich habe auch gerade schon extra die Tageszeitung durchgeguckt, was denn da so geschrieben wird und ob Motta noch Trainer ist und Stand jetzt ist das noch. Heutzutage distanziert man sich ja ganz gerne. Das habe ich zumindest gerade jetzt hier vom Baustellenlärm akustisch getan, aber das fällt natürlich bei dem eigenen Verein etwas schwerer. Außerdem würde ich sagen, meine Prognosen und Analysen waren gar nicht mal so verkehrt, dass ich mich zumindest nicht davon distanzieren muss. Ich empfehle jedem einen Blick ins Archiv von Serie Amore und zwar Folge 702, letzte Schikane vor dem Auftakt, so Minute 26 ungefähr und dann 716 zwischen Tiramisu und Mortadello, so ab Minute 30. Und wer es dann noch schafft, ich habe die Folge jetzt nicht rausgesucht, hört beim Neapolitaner auch nochmal rein, als ich dazu Gast war. Und ich würde sagen, meine Analysen waren da doch schon ganz treffend und gingen in die richtige Richtung. Und speziell einen Punkt möchte ich mir da herausgreifen, weil ihn die Gazetten aktuell auch hervorheben, und zwar, dass das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer trotz kürzlichem gemeinsamen Restaurantbesuch wohl komplett hinüber ist. Und ich habe es am Anfang der Saison ja prophezeit, dass dieses Verhalten gegenüber Spielern wie Chiesa oder zuletzt Fagioli, der gestern natürlich dann entsprechend auch auftritt und mal 2 Vorlagen macht, dir langfristig auf die Füße fallen wird. Und jetzt hast du halt eine Mannschaft, die eigentlich keine wirklichen Identifikationsfiguren hat, die dann auch mal irgendwie sagen würden, scheiß auf den Trainer, wir ziehen jetzt unser Ding hier einfach mal durch, sondern da funktioniert ja gar nichts mehr. Und dann stellt sich Motta absolut dreist in Interviews nach dem Spiel hin und sagt, ja, das sind leichte Probleme, die bekomme ich gelöst, und bekommt von dem personifizierten Inside-Job Giuntoli dann auch noch den Rücken gestärkt. Gell, Katz, so, wann wollt ihr die Probleme denn angehen und mal lösen? Wenn man einmal komplett durchgereicht wurde und dann hier Cotumuso-mäßig noch an der Conference League-Teilnahme schnuppert, nachdem ein Bologna jetzt auch noch überholt hat. Übrigens, an dieser Stelle möchte ich Abbitte leisten. Vincenzo Italiano macht da ja einen super Job und könnte sogar trotz der qualitativ großen Abgänge von Bologna in dieser Saison das Ergebnis, nicht nur was die Platzierung angeht, sondern auch punktmäßig, einfach mal outscoren, das Wundertrainer Motta letzte Saison erreicht hat. Also das sagt vielleicht auch schon mal ganz, ganz viel aus. Aber, um es mit Mario in der Ligatour vom Rasenfunk vom Donnerstag zu sagen, blicken wir eher auf die positiven Dinge. Wobei ich sagen muss, so viel Pizza kann ich gar nicht backen und Wein trinken wie gestern Abend nach dem Spiel, um mir die Saison dann noch irgendwie schön zu machen, weil dann gehe ich mit 20 Punkten auf der Wagentabelle aus dieser Saison und bitte nicht, das brauche ich nicht. Ich wünsche euch und der Community aber an dieser Stelle noch eine schöne Woche. Grazie mille, arrivederci, ciao.
Grazie mille, bello. Also wirklich, am Anfang, ich habe gedacht, yes, kommt ein Rant, ganz wie immer.
Ich habe mir auch, also nachdem ich die erste Minute gehört habe, habe ich dir auch geschrieben, er hat einen Rant geschickt. Ich dachte, ja, das kommt gleich.
Ja, ich dachte auch, das baut sich so langsam auf, wie immer, blumig und schön ausgedrückt, auf den Punkt. Und dann zwischendurch gibt's so, da geht dann nochmal kurz hoch, da ist es so, da merke ich, es ist noch nicht alles tot in ihm. Und dann im Abgesang wieder völlig, da ist eine Mischung aus, weiß ich nicht, Kapitulation, innerlicher Kapitulation. Vielleicht oder dem sich selber eine gewisse Gleichgültigkeit ranzuerziehen, um das Ganze nicht so sehr an sich ranzulassen. Auch dieses Gefühl kenne ich, um spätestens dann, das weiß Francesco auch wahrscheinlich, in 14 Tagen wieder da zu sitzen und den Fernseher anzuschreien. In jedem Fall, grazie mille nochmal, wir werden das verfolgen, was Juve so macht in und nach der Länderspielpause.
Bevor du den Übergang zum nächsten Spiel machst, also ich das nochmal aufgreifen wollen, wegen Bologna hat Juve überholt und weil Francesco es ja auch angesprochen hat.
Richtig, richtig.
Wir haben sehr, sehr viel, also ich glaube trotzdem nicht, dass man Mottas Einfluss auf dieses Bologna unterschätzen sollte, aber man sieht, dass es, dass da vielleicht doch einfach auch die, also in der Mannschaft die Grundlagen schon da waren. Denn jetzt nach dem 5:0 gegen Lazio ist, warte, habe ich mir das hier noch aufgeschrieben? Genau. Die haben ja Dreifachbelastung, das hatten sie letzte Saison nicht. Und sie haben den gleichen Platz wie Motta zu diesem Zeitpunkt, bei einem Punkt weniger und 7 Toren mehr. Und ein paar Gegentore mehr. Aber diese Mannschaft ist eben nicht nur Motta und auch nicht nur Calafiori und Zirkzee gewesen. Und das muss man dann bei der, also retrospektiv bei der Betrachtung von Motta vielleicht auch ein bisschen mit einfließen lassen.
Möchtest du damit in etwa behaupten, dass das sein könnte, dass nach einer guten Saison sowohl bei Spielern als auch bei Trainern da bei Motta eine gewisse Overreaction stattgefunden hat und sich der Kollege vielleicht doch lieber ein zweites Jahr hätte nehmen sollen, anstatt durch die nächstbessere offene Tür zu gehen?
Vielleicht.
So. Auch diese Frage lassen wir offen und stellen sie zur Diskussion in die Runde. Bologna 5:0 gegen Lazio. Ødegaard, Orsolini, Ndoye, Castro, Fabian. Nur eine Serie A-Niederlage in 2025 für die Rosso Blu. Klammer auf. Marius, gegen wen?
Gegen Parma.
So. 4 der letzten 5 Spiele gewonnen. Und da, genau, hat aus Lazio-Sicht, Bologna haben wir es angesprochen, also Chapeau für Italiano, hat unser Lazio-Christian geschrieben, man kann jetzt alles schlecht reden oder das Spiel sachlich bewerten. Bologna hat heute einfach ein starkes Spiel gemacht, was ihnen so sicher nicht häufig gelingt. Bockstark von der ersten bis zur letzten Sekunde. Die erste Halbzeit war dennoch sehr ausgeglichen und da hätte es auch 1:0 für Lazio stehen können. Nach der Halbzeit 5 Minuten gepennt und dann hat Bologna Rauschfußball gespielt. Zum Schiri sage ich mal nix. Das war ein 6-Punkte-Spiel, aber die Abgeschlagenheit der Mannschaft, die europäischen Spiele, was, aber die Angeschlagenheit der Mannschaft und die europäischen Spiele hatten, lässt sich nicht wegdiskutieren. Ich muss solche Nachrichten vorher immer nochmal auf Satzzeichen und Lesbarkeit für mich selber durchgehen, merke ich an dieser Stelle. Die Roma hat ja auch noch, das sind mehrere WhatsApp-Nachrichten, die du hintereinander da reinkopiert hast, oder? Irgendwie so ein bisschen.
Nee, das war eine. Ah, das okay, war eine. Whatever.
Die Roma hat ja auch nur durch ein Rüsenglück gewonnen und in der Nachspielzeit einen klaren Elfmeter gegen sich nicht bekommen. So läuft es halt gerade. Aber bei Juve ist das ja auch nicht besser. Perfekt, da ist noch der Seitenhieb an den Stadtrivalen mit drin. So soll es sein, so soll es sein.
Stream of Consciousness einfach runtergeschrieben.
Dann lass uns kurz reingehen in weitere Partien des 29. Spieltages. Genoa schlägt Lecce 2-1. Doppelpack Fabio Miretti. Und bei den Gästen mal wieder Christovic getroffen und das per Strafstoß hängen geblieben ist, dass Genoa diese Woche ein sehr schönes Trikot herausgebracht hat. Das ist jetzt eine Aussage, die man hier durchaus vielleicht öfter hört. Und zwar ist es eine, die an das Trikot der Boca Juniors angelehnt war, eine Inspiration. Die Geschichte dahinter, die Boca Juniors im April 1905 von italienischen Migranten aus Genua gegründet worden. Und viele der Italiener da in der Area La Boca waren auch welche aus Genua, wenn ich das so richtig.
Ja, ich glaube, das hast du richtig zusammengefasst. Jedenfalls ist das das, was ich auch dazu gelesen habe. Und die Senesis, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, aber das kommt wohl auch vom genovesischen Dialekt für die Selbstbezeichnung, sozusagen.
Ah, okay. Ja, auf jeden Fall Patrick Vieira liefert. Ich habe ihn zu meinem MVP Unsung Hero in der Ligatour des Rasenfunks gemacht. Er unterstreicht das nochmal. Ich würde sagen, der CFC spielt auch kommende Saison safe in der Serie A.
Das ist ein Hot Take.
Was man von Monza wahrscheinlich nicht behaupten kann, die hätten trotzdem fast ein Heimspiel gegen Parma gewonnen. Am Ende geht es 1-1 aus.
Schnauze.
Ja, komm, Entschuldigung.
Ja, nee, du hast ja recht.
Ja, Armando Izzo, 60. und dann später Ausgleich durch Bonny in der 84.
Darf ich einmal sagen, dass ich finde, dass Armando Izzo ein bisschen aussieht wie Tim Wiese ohne Steroide?
Aber ist auch ein guter Folgentitel. Tim Wiese ohne Steroide. Ich habe heute tatsächlich Patrick Omoyela getroffen. Dann haben wir kurz, leider Gottes, über Turin-Werder gesprochen damals.
Ah, ja.
Er hat mir auch eine gute Geschichte von Tim Wiese erzählt. Weiß ich aber nicht, ob ich das hier... Ich erzähle es dir gleich.
Okay.
Ja. Willst du noch was zu Parma sagen?
Danke, Bonny.
Ja, super.
Super, super Einzelaktion. Könnt ihr häufiger machen.
So. Müssen wir tatsächlich auch, wenn ich mal auf unsere Saisonvorschau nochmal gucke, langsam aber sicher Abbitte bei Hellas leisten.
Haben wir die beide als Absteiger getippt?
Ich glaube schon. Oder knapp. Oder irgendwie sowas. 1-0 Sieg.
Ja, es,
bei Udinese.
Es sieht wieder so aus, als hätten sie es irgendwie geschafft.
Irgendwie.
Wenn man nicht weiß, wie, kommt so ein Duda daher.
Freistoßtor. Michael hat geschrieben, bitte die nächste Folge nicht auf Spotify, sondern auf YouTube veröffentlichen und dabei Dudas Freistoßtor in Dauerschleife laufen lassen. Danke. Serie Amore ist kein YouTube-Podcast. Das liegt hauptsächlich auch daran, dass der Montag als freier Tag immer von mir komplett im Jogger und verschlafen aufgenommen wird und die Rumpelkammer / Schlafzimmer / Büro nur für ausgewählte Formate, wo wirklich die Kamera mit dabei sein muss, aufgeräumt wird. Also von daher, das will ich euch nicht antun. So, das mal zur Klarstellung hier.
Same.
Kommen wir zum nächsten Spiel, das ein Stadionerlebnis mit sich bringt. Und zwar die Partie zwischen Milan und Como. Und der liebe Nils war da und berichtet ausführlichst.
Ciao ragazzi, ciao Mario, ciao Marius. Ich habe das große Glück, im Laufe unseres Urlaubs, also meiner Freundin, zwei Spiele besuchen zu dürfen. Einmal Milan Como und einmal Roma Cagliari, meine beiden Herzensclubs. Fangen wir an mit Milan gegen Como. Wir sind halt angekommen und das war unglaublich. Es ist ein Riesenstadion, es ist einfach eine Riesenfestung, es ist wirklich ein Fußballtempel. super beeindruckend. Erstmal außerhalb, ja, gab es da so eine Fressmeile mit Läden, die irgendwie aussehen vom Hamburger Dom, bloß irgendwie alle schlechter und alle verkaufen das Gleiche. Und da gab es auch Official Milan Stores, die nur Fake-Sachen verkauft haben, aber der Store, der sich nur Milan Store nennt, ist der echte Laden. Auch irgendwie lustig. Ja, und dann sind wir rein, haben uns da so mega Gedanken gemacht wegen Abtasten und was man mit reinnehmen darf und was nicht. Im Endeffekt habe ich nur angeguckt und gesagt, ja, passt schon. Die hatte nämlich nur so einen Brustbeutel dabei und das war's. Also das war echt nichts. Ja, genau, wegen Essen, da dachten wir auch, irgendwie drin gibt es vielleicht noch lecker Essen. Weil wir waren halt im Block 228 und da war irgendwie scheinbar nichts so groß an Essen, außer halt irgendwie Hot Dogs. Sonst gab es da wohl auch Margarita und sonst was, aber an dem Tag halt nicht. Treppen waren sehr steil, meine Freundin hat auch gemeint, das hat schon ein bisschen Dortmund-Niveau, wo man teilweise echt dann aufpassen muss, wie man die Füße voneinander setzt. Das war schon sehr krass. Hat aber einen super Ausblick. Wir saßen halt auch in der Nähe quasi von den Ultras, wenn sie denn da gewesen wären. Aber dazu komme ich gleich. Vorm Spiel, ja, da gab es halt, es wäre alles ein Riesen-Event. Es läuft dauernd Musik, meistens irgendwie Partymusik. Auf jeden Fall, Musikauswahl war gut, auf jeden Fall. Aber hat halt irgendwie nicht so viel mit Fußball, fand ich, zu tun. Und ja, da gab es dann noch ein kleines Event, vermutlich war das der Familienblock, wo dann das Maskottchen Milanello mit so einer Kanone T-Shirts in die Menge geschossen hat. War ganz witzig. Ja, und Stimmung, also mit Hymne, mit, ich kenne mich leider nicht so mega aus mit den ganzen Liedern und so. Wenn die Menge mitsingt, das ist schon sehr beeindruckend und großartig und mega Gänsehautstimmung gehabt. War schon richtig cool. Kummo-Fans haben sehr viel Radau gemacht auf jeden Fall. Die hatten ja diese ganze obere Reihe in der Kurve. So müsste das sein. Bin mir gerade nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall, die waren sehr laut. Was dazu auch kommt, weil die Ultras von Milan 15 Minuten, also komplett vom Spielbeginn nicht da waren und halt auch bis zur 15 Minuten nicht da waren. Deswegen war es dann sehr, fast schon gespenstisch zwischendurch. Ja, weil die sind unzufrieden mit der Saison, ich habe auch mal recherchiert und unterstützen erst richtig, wenn die Mannschaft wieder dauerhaft gute Leistungen bringt. Ist auch kein Wunder bei der Saison so. Ja, und dann, als sie dann reinkamen, war es großartig, da haben die richtig Stimmung gemacht. Und dann haben die aber, ich dachte kurz, irgendwie, alle haben irgendwie mitgemacht und dann dachte ich, das kann ja irgendwie nicht stimmen. Dann habe ich mal nachgefragt, was denn das so alles so bedeutet, was die einem da so singen. Und dann hat eine Italienerin erzählt, die Ultras möchten, dass Kardinale die als einen Spieler verkaufen soll. Das ist sehr doll und dann haben auch die ganzen Leute um mich rum mitgemacht. Bei den ganzen anderen Liedern irgendwie nicht so wirklich, aber da haben alle mit eingestimmt. Ja. Zum Spiel. Milan hat am Anfang eine kleine gute Phase irgendwie gehabt, auch eine Riesenchance von Musa. Die haben sich super gut durchkombiniert. Musa hätte alles machen können. Er hätte das ganze Tor vor sich frei gehabt. Er hätte querspielen können, schießen, alles Mögliche, aber hat dann genau das Schlechteste gemacht. Dem war an allen vorbeischießt, noch am Tor. Unglaublich, da habe ich schon die Hände am Kopf gehabt. Das kann nicht wahr sein. Aber genau das ganze Spiel war eigentlich Como besser. Milan viel zu passiv und leidenschaftslos. Das war echt krass. Und auch, ja, dann genau kurz vor der Pause dann auch noch das 0-1. Auch komplett verdient. Da haben die alle nicht angegriffen. So 0. Hat der Cunha das 1-0 geschossen und vollkommen verdient. Das war echt nichts. So. Und auch ein gellendes Five-Konzert. Ja, wurden die Mannschaft damit verabschiedet in die Halbzeitpause. Ja, dann gab es noch mehrere Einwechslungen, besonders Jimenez ist reingekommen für Theo. Beste Einwechslung, also der hat echt, mit dem ist es richtig viel, viel besser geworden auf der linken Seite. Und ja, dann gab es ja noch das Abseitstor von Como, genau. Da dachte ich auch schon, das kann doch nicht sein. 2-0, wow, das wird dann schwierig für Milan, aber zum Glück war es abseits. Dann direkt im Gegenzug das 1-1, richtig toll. Hammer, Vorarbeitler von Abraham, ne, von Reinders. Auf Pulisic, Hammer-Volley-Schuss, richtig stark. Dann gab es noch mehrere Einwechslungen und Abraham war auch ein Gamechanger, das war hammerstark, was der alles gemacht hat vorne, super viele Luftduelle gewonnen, super gute so vorletzte und letzte Pässe gebracht und dann auch das verdiente Tor durch Reinders auf das 2, also das war richtig, richtig gut. Und später wurde es noch ein bisschen hitzig mit Dele Alli, der ja Loftus-Cheek auf den Hacken irgendwie getreten hat. Ich dachte, oh, das ist eigentlich nichts wäre gelb gewesen, aber es war rot, stark, auf jeden Fall rot. Und Cesc Fabregas sieht einfach auch noch rot, weil er einfach viel zu viel rumtun außerhalb seiner Coaching-Zone und ihm alles nicht schnell genug geht. Ja, also es war schon, also Hammer-Stimmung, es war richtig wie so ein Hexenkessel, das ist das Riesenstadion und es war irgendwie alles mit dabei. Das volle Paket, alles, was man sich wünschen kann von so einem Fußballspiel. Außer, dass halt die Fans nicht so eine Hammerverbindung zur Mannschaft haben. Deswegen, die Milan-Spieler gehen auch nicht zur Kurve nach dem Spiel und ja, das habe ich auch noch nicht so oft gesehen, dass das so passiert. Das war schon krass.
Ja, mega geil. Und auch so spannend, was er da alles wahrgenommen hat an den Gesängen, die sich da gegen die Mannschaft richten. Es ist ja, trotz der 3 Punkte, glaube ich, weiß nicht, ob die Saison in was passieren muss, damit das noch eine versöhnliche wird. Ja, und Dele Alli, die rote Karte, das ist ja auch mal, das ist auch eine Geschichte, die wo nur der Fußball schreiben kann, mhm. Aber halt im negativen Sinne. Also irre, also auch was er sich da denkt. Ich weiß nicht, was los ist bei ihm.
Ich habe es ehrlich gesagt gerade gar nicht, ich habe die Highlights nicht geguckt, was er da gemacht hat.
Steigt ihm da mega übermotiviert von hinten in die Beine. Also,
okay.
Whatever. Aber es ist tatsächlich auch schon wieder eine Partie, die Milan dreht. Da vielleicht auch einfach mal die Mentalität loben an dieser Stelle. Weil das ist ja tatsächlich was wir auch bei Milan die ganze Zeit kritisieren. Wie oft sie jetzt nach Rückständen zurückgekommen sind, kann man ja dann durchaus auch positiv drehen.
Das stimmt. Und also nur 6 Punkte bis zur Champions League.
So. Torino-Empoli 1-0, Nikola Vlahovic, das ist jetzt auch ein Ergebnis, das bei dem Spiel überraschend kommt. Habe ich nicht weiter zu sagen. Bei der nächsten Partie...
Ich bin dankbar.
Du bist dankbar einfach. Sehr gut.
So bringt ein Punkt gegen Monza ist ein Gewonnener im Abstiegskampf.
Na, alles klar. Der Punkt zu Hause von Venezia gegen Napoli fühlt sich für die Gastgeber sicherlich auch wie... einen Punktgewinn an, obwohl man tatsächlich kurz vor Schluss die Möglichkeit hatte, da sogar einen Dreier mitzunehmen. Michael schreibt, Napoli hat soeben in Venedig die Meisterschaft verspielt. Gratulation an Inter. Ja, haben wir ja schon gesagt. Kann ich da an dieser Stelle sagen, ich habe es doch gesagt? Wobei ich da eher von Cagliari und Lecce und so den Teams also dass es jetzt so schnell passiert. Mhm. Ja, bitte, liebe Grüße an Mauri, der hat sich gemeldet, muss ich noch antworten. Der meint, dass auch das gerade so ein bisschen an die erste Saison und das Balletti erinnert, als man auch bis Februar, März da oben mitgeturnt hat und dann so ein bisschen gefumbelt hat. Ja. Wir sprechen die nächsten Wochen mal wieder ein bisschen dezidierter über Napoli, würde ich sagen. Jetzt
glaube ich auch.
Bei diesem 0-0 haben sie sich das auch nicht verdient. Wir haben stattdessen uns ein weiteres Stadionerlebnis verdient. Und das kommt jetzt wieder von Nils. Und zwar aus der Hauptstadt. Die Roma schlägt Cagliari mit 1-0. Nils war mit dabei.
Ja, kommen wir zum Roma-Spiel. Vorab wegen der Anstoßzeit 16 Uhr. Da hast du dich ja, Mario, irgendwie verwundert gezeigt wegen der Anstoßzeit. Ich habe auf meinem Ticket auch gesehen, erst war 15 Uhr angesehen, als ich das ganz früh gespeichert hatte. Und auf dem Ticket von meiner Freundin war dann 16 Uhr. Ja. Das lag wohl sehr wahrscheinlich daran, weil das vorher ein Marathon stattgefunden hat, wo 30.000 Teilnehmer da waren. Das war, glaube ich, ein 30-Jahre-Jubiläum von diesem Marathon. Richtig krass, hat das auch ein bisschen erschwert im Fortbewegen innerhalb der Stadt, aber hey. Genau, deswegen war es so 16 Uhr. Wir sind relativ früh dann noch zum Stadion gegangen, haben uns in die Gegend noch ein bisschen angeguckt. Das ist natürlich nicht die schönste Gegend, aber... was soll's, war sehr beeindruckend für alles, was da so in der Umgebung rumstand. Und dann sind wir noch über diese Brücke gegangen, die da in der Nähe ist vom Stadion. Das ist auch so eine kleine Fressmeile mit vielen kleinen Roma-Ständen. Und dann sind wir noch zum Giardini Valle Pettoriccio gegangen. War auch eine coole Stimmung vorm Spiel. Einzige, was uns sehr doll aufgestoßen ist, diese mega Polenböller, die die da rumgeschmissen haben teilweise. Das, niemand hat's gejuckt und wir haben uns todes erschrocken. Haben auch teilweise gedacht, wir haben ein bisschen in den Klamotten da noch gehangen. Also das haben wir schon doll gemerkt, haben uns ein bisschen Abstand genommen. Und ja, sind dann noch langsam dann wieder zum Spiel, zum Stadion gegangen. Ich fand es super schön, also natürlich im Vergleich zum Milan-Spiel mit den Kontrollen, das war da viermal so doll, also mit Perso zeigen, mit ordentlicher Kontrolle, allem drum und dran. Ja. Und als sie dann reingegangen sind, auch Hammer, Stimmung war toll, ein Fahnen mehr, geht natürlich im Milan-Stadion nicht, wegen diesen ganzen Verboten, aber ich fand es sehr schön zu sehen. Und das echt die Fans, ihre Verein, den Verein, die Mannschaft komplett lieben. So schön, alles. Also das von der Stimmung her 10 von 10. Super schön. Was wir nur gemerkt haben, dass sie halt jeden Spieler auch lieben, außer Hummels, aus Gründen. Ja, fände ich halt ein bisschen schade, aber was wir machen, da kam dann aus manchen Ecken so mehr dran und so. Naja. Und ich fand es echt schön, dass man gefühlt aber jeder eine Flagge in der Hand hatte. Das ist super toll. Ja. Was ich noch bemerkenswert fand mit den Toiletten, genau, um San Siro, die sind halt im Vergleich zu, was ich aus Deutschland kenne, ist halt nicht so prall mit diesen Metalldingern, wie bei uns in den Raststätten halt stehen, aber ich dachte kurz, das wäre nur um San Siro so, aber nein, ist auch Olympico so. Und Cola war schon nach der ersten Halbzeit ausverkauft, das fand ich auch bemerkenswert auf jeden Fall, dass man da einfach nichts mehr bekommen hat, außer dann halt Bier oder halt Zitroneneistee. Ja, das Spiel an sich war relativ langweilig, also irgendwie haben sich weitestgehend neutralisiert. Roma hatte viele Ballbesitzphasen, aber konnte damit nicht viel mit anstellen, weil Cagliari relativ sicher stand. Ja, Kone hat ein paar gute Situationen gehabt, wo er nach vorne gedribbelt ist, aber sonst war da halt leider nicht viel, so viel los. Ja, und in der zweiten Halbzeit waren beide Mannschaften stärker und es ging ein bisschen hin und her. Und ich gab so viele Halbchancen in der ersten Halbzeit noch von Dovbyk, aber es war nichts mega krass Gefährliches. Später dann erst die Riesenchance von Dovbyk, wo er irgendwie einen Cagliari-Spieler abschießt und dann nach der Ecke gab es das erlösende 1-0. War auch richtig schön, das Stadion dann quasi explodieren zu sehen. Das war richtig, richtig toll. Also das, ja. Dann leider nur zittern bis zum Ende hin, aber das war richtig gut. Nur schade wegen Paulo Dybala, auf den habe ich auch sehr gefreut, dass ich den mal live spielen sehe. Kam relativ spät erst rein, hat ungefähr 10 Minuten gespielt, ist er verletzt wieder runtergegangen. Naja, was will man machen? Aber ja, das war für uns auf jeden Fall ein 10 von 10 Fußballwochenende. Beide Lieblingsmannschaften haben gewonnen. Alles schön, ich bin super happy. Und besseres erstes Mal in Italien, also in Stadien in Italien zu sein, gibt es glaube ich echt nicht. Hammermäßig.
Bester Service und super zu hören, wie viel Spaß und Freude Nils das bereitet hat, zum ersten Mal da in den Stadien der Serie A zu weilen. Kleiner Nachtrag im Übrigen auch noch zu der Verschiebung. Marathon richtigerweise bemerkt worden von Nils, der liebe Kommentator. Kollege Lukas Flottmeier schrieb mir außerdem, dass so auch die Six Nations, die am Tag davor stattgefunden haben, wohl gemeinsam mit dem Marathon Gründe für die komische Anstoßzeit in Rom waren. Und nach dem Spiel hat Flotti dann geschrieben, bei dem Fußball sollte sich die Roma vielleicht eher um Urs Fischer und nicht um Gasperini bemühen. Klang ja auch bei Nils schon durch, dass das spielerisch wieder, aber in so einer Woche 1-0, in vier Wochen fragt keiner mehr, wie diese drei Punkte so zustande gekommen sind. Vor allem hinsichtlich der Tatsache, dass der sechste Ligasieg in Folge war. Ja, die Gegner waren auch Venezia, Parma, Monza, Como, Empoli, Cagliari. Aber siehe Napoli, die musst du auch erstmal schlagen. Es gibt keine Kleinen mehr. Jetzt kommt noch Lecce am 29. Danach dann aber Juve, Lazio, Hellas, in Klammern okay. Und Marius da reingeschrieben, es ist immer hervorragend, wenn ich deine Notizen hier einfach so vorlese. Ne? Und dann Inter, Florenz, Atalanta, Milan und der Toro zum Abschluss. Boah, das ist ja mega krass tatsächlich.
Jo, auf jeden Fall.
Heftig.
Also da relativiert sich das vielleicht wieder oder auch gerade nicht. Das sind so, glaube ich, die zwei Möglichkeiten.
Und dann können wir wieder die Roma in den gegen Top-Gegner-Statistiken auspacken und da genau, Text machen genau. Mit von wegen ist die Mannschaft nicht weit genug und so, bla bla bla. Mhm. Ja. Mhm. Flori, muss ich noch ein bisschen beschweren und Luft ablassen. Schreibt, ciao Ragazzi, unglaublich, erst Foul von Dicker an Mina, dann schubst er Pavoletti in den Keeper und der Schiri pfeift Stürmer voll. Was erlaube VAR? Da zeigt ein Team im Abstiegskampf eine gute Leistung und wird einfach nicht belohnt. Okay, Vereinsbrille runter. Man darf nicht wieder ein Tor nach einem Standard kassieren. Die Chancen, die man hat, sollte man nutzen. Und Svidia hat super gehalten. Dass Mancini, Klammer auf, mehr, Klammer zu, und Paredes, Klammer auf, heute eher wenig, Klammer zu, gut im Provozieren und in der Theatralik sind, kam dann doch überraschend.
Da ist auch keine Ironie mit drin.
Egal, weiter geht's. Forza Rosso Blu und Grüße an den Leitgenossen Marius. Wird sich schon für Parma und Cagliari ausgehen.
Da wäre ich auch stark dafür. Danke und Grüße zurück.
Und dann ist noch was von Markus reingeflattert. Roma-Fans, auch komplette Psychose. Softpick wäre ein Fehlankauf, das höre ich seit Wochen öfter. Finde, der Kollege performt echt okay fürs erste Jahr, gerade wenn man sieht, dass ein Drittel der Saison eine absolute Shitshow im Verein waren. Die müssen alle mal klarkommen und den Prater anmachen lassen. Er hat jetzt schon eine bessere Statistik als Checo in seinem ersten Jahr bei der Roma. Ja, ist auch eine legitime Anmerkung, musst du tatsächlich natürlich auch so sagen, wenn du vor der Saison behauptet hast, dass der Kollege Torschützenkönig wird. Diese Anmerkung der Redaktion sei an dieser Stelle erlaubt. Das waren die Kicks vor der Länderspielpause in der höchsten Spielklasse Italiens. Wir wollen einmal runtergehen in die Serie B, denn auch da warten noch Stadionerlebnisse auf uns. Der liebe Freund der Redaktion Steffen war nämlich in Sizilien unterwegs.
Und so sieht's aus.
Bei Palermo Cremonese. Abfahrt.
Ciao Marius, ciao Mario, ciao liebe Serie Amore Community. Ich melde mich aus Palermo. Am Morgen nach dem Spiel, Heimspiel gegen Cremonese, Freitagabend 20.45 Uhr. Flutlicht bei schon sommerlichen Temperaturen von 24 Grad. Das hatte sehr viel Schönes. Weg zum Stadion aus der Altstadt raus, in die Wohnviertel hinein, unterhalb eines Felsens, der von der Abendsonne angestrahlt wird. Tolle Kulisse, dann das Renzo Barbera oder La Favorita, wie es hier auch genannt wird, zu sehen. Sehr unkompliziert reinzukommen, generell unkompliziert an Tickets zu kommen, könnte man über Viva-Ticket erwerben, mit denen auch die Serie B-Vereine, also unter anderem Palermo, Kooperation haben, und dann könnte man sehr unkompliziert Tickets online vorher erwerben. Reingekommen, hatten Plätze auf der Gegengeraden, also ohne Überdachung, was bei dem tollen Wetter auch nicht nötig war. Stadion war sehr gut gefüllt, ist fast, glaube ich, 38.000 Personen, wenn es wirklich bis auf den letzten Platz ausverkauft ist. Wir saßen auf dem Oberrang, insbesondere auf den vorderen Plätzen im Unterrang ist die Sicht aber, glaube ich, eher schwierig. Die Plätze waren also auch alle frei, aber ansonsten war es sehr gut gefüllt. Ich habe schon irgendwo die Zahl von knapp unter 24.000 gesehen, damit auch Überschnitt. Das ist wahrscheinlich an der coolen Anschlusszeit und auch an dem guten Gegner lag, denn Palermo ist als Tabellenachter auf Cremonese als Tabellenvierter getroffen. Also man kann von sowas wie einem erweiterten Topspiel sprechen. Auf dem Platz waren auch einige, ich sag mal, altbekannte Spieler, auch aus der Serie A. Ganz vorneweg Joel Poyanpalo, der ja im Winter verpflichtet worden ist von Palermo. Aus Venedig oder auch Emil Audero im Tor. Und Cremonese hat durchaus noch den einen oder anderen Recken aus der eigenen Serie A-Zeit im Aufgebot. Charles Pickel ist mir da zum Beispiel in Erinnerung geblieben. Wie lief das Spiel? Ja, sehr kurios. Die ersten 45 Minuten hat man ein bemühtes Palermo gegen ein spielerisch doch deutlich überlegenes Cremonese gesehen. Cremonese hat sich sehr viele Halbchancen erspielt, immer wieder die Räume gefunden, ist aber nicht wirklich zwingend geworden vom Tor, und so ging es mit 0-0 in die Pause. Und dann kam Palermo mit richtig Energie raus aus der Pause und ist ziemlich schnell und dann, wie gesagt, doch gegen den Spielverlauf der ersten Hälfte erst mit 1 und dann mit 2-0 in Führung gegangen. 2-0 war ein Elfmeter, 1-0 ein guter Abschluss von Gomez war es, glaube ich, nach einem abgeblockten Versuch von Poyan Palo. Schlenzte den schön ins lange Eck und 2-0 war VfL-Elfmeter. Das Entstehen sah aus unserer Sicht etwas plump aus, ist aber dann souverän verwandelt worden. Ja, und man dachte dann so wenig zwingend, wie Cremonese in dem Spiel aufgetreten ist, dass es das jetzt war mit dem 2-0, aber weit gefehlt. Mehr oder weniger direkt nach dem Anstoß, nach dem Elfmeter, macht Cremonese den Anschlusstreffer und spielt Palermo dann wirklich an die Wand, macht den Ausgleich und ganz am Ende der Nachspielzeit auch noch den Siegtreffer. Die ungefähr 200, 250 mitgereisten Fans aus Norditalien sind natürlich ausgerastet und der Rest des Renzo Barbera hat sich in einem gellenden Pfeifkonzert gegen die Mannschaft und, wenn ich die Sprechchöre richtig gedeutet habe, insbesondere gegen Trainer Alessio Dionisi, den kennen wir ja auch, gewandt. Und so wie die Stimmung da war, also den Cremonese-Spielern hat man applaudiert und die eigene Mannschaft hat man ausgepfiffen und voll gegen den Trainer gewettert, könnte man tippen. Palermo ist ja auch kein Verein, wo der Trainer besonders lange, besonders sicher sitzt, könnte man tippen, dass Dionisi hier bald Geschichte ist. Insbesondere, wenn Palermo in den Playoffs zum Aufstieg noch eine Rolle spielen will. Ja, also ein sehr ereignisreiches Spiel, kurz gesagt, mit vielen tollen Eindrücken. Und das setzen wir jetzt hoffentlich dann noch fort, wenn wir uns auf den Weg nach Messina machen und da am Sonntagabend das Derby gegen Catania sehen. Wir sind gespannt. Bis dahin.
Ja, Palermo damit erstmal auch raus aus den Top 8. Cremonese setzt sich da oben fest. Also Olo ist Spitzenreiter, das haben wir euch schon gedacht. Sampdoria auch wieder abgerutscht. Oder waren sie da schon? Auf jeden Fall auf dem Play-Out-Platz aktuell gemeinsam mit Brescia. Brescia vor allem. Brescia.
Ja, die stehen da in guter Regelmäßigkeit.
Ja, okay. Ich gerade. Und Steffen hat es auch angekündigt und noch geliefert. Er war dann auch noch beim Messina gegen Catania. Und das wollen wir natürlich auch nicht unterschlagen.
So, hier kommt dann Teil 2 des kurzen Reise- und Fußballberichts von der schönen Insel Sizilien. Dritte Liga, Serie C, Girone C, Messina gegen Catania, Derby Siciliana. Wir haben uns viel versprochen davon, dass wir dann kurz vor dem Spielbeginn am Vormittag beim Frühstück von unserem Gastgeber darauf hingewiesen wurden, dass die Catania-Fans geschlossen nicht, also weder den Ort bereisen dürfen, noch überhaupt dem Spiel beiwohnen dürfen. Da soll es wohl einen Vorfall gegeben haben, bei dem Catania-Ultras einen örtlichen Polizisten mit einem Keramik-Waschbecken versucht haben zu erschlagen oder wie auch immer. Schlimm genug. Aber natürlich sozusagen auch ein kleiner Dämpfer gemessen an dem, was wir uns erhofft hatten, ein Feuerwerk auf den Rängen. So war es das Duell. Abstiegskandidat Nummer 1, Messina ist abgeschlagen, Tabellenletzter, gegen ein Catania, das sich noch Hoffnung machen kann, in den Playoffs zum Aufstieg in die Serie B dabei zu sein. Messina hat im Winter unglaublich viele Spieler durchgetauscht und auch, glaube ich, schon mehrfach den Trainer gewechselt. Der jetzige Amtsinhaber ist jedenfalls noch nicht lange dabei. Die haben versucht, mit echt viel Energie in das Spiel zu gehen, haben direkt auf ihre eigene Ultrakurve gespielt, sehr engagierter, von Pyrotechnik und Böllern begleiteter Dauersupport über 90 Minuten, auch gute Mitmachquote in diesem altehrwürdigen Stadion, das allerdings zur Hälfte überhaupt gar nicht geöffnet war. Insofern bot sich sozusagen ein einerseits monumentaler Anblick, weil es dieses 38.000 Zuschauerstadion da in den Fels oberhalb von Messina gehauen. Natürlich schön, das zu sehen, insbesondere bei Flutlicht. Und andererseits ist es auch traurig, wenn da, ich habe die Zuschauerzahl noch nicht gesehen, aber im Schnitt hat Messina 2.000 und ich würde sagen, da waren so 4.000, 5.000 vielleicht. Ist natürlich auch traurig zu sehen, dass kaum jemand drin ist in dieser schönen alten Schüssel. Das Spiel kann ich kurz machen. Messina hat versucht, mit Energie reinzugehen. Da hätte es wohl auch einen Handelfmeter geben können. Wir waren uns nicht ganz sicher. VAR gibt es nicht in der Serie C. Und dann fängt man sich aber sehr billig noch früh in der ersten Hälfte durch wirklich einen Bauerntrick nach einer Ecke das 0-1. Und Catania investiert von da an eigentlich nur noch ganz wenig nach vorne über den Rest des Spiels. Und Messina fehlen einfach sowohl der Plan als auch die Mittel. Also Das wird runtergehen in die Serie D mit Messina, wenn es dann da überhaupt weitergeht. An den Fans liegt es nicht. Die Messinesi haben alles rausgehauen, aber auf dem Platz ist das nicht angekommen. Muss man beobachten, ob man auch in der kommenden Saison in Messina noch Fußball sehen kann. Denn was ich auf jeden Fall sagen kann, ist das Stadion und seine Lage, auch mit dieser coolen Stadt, die irgendwie mal von einem Erdbeben zerstört wurde, aber trotzdem irgendwie einen coolen Vibe hat, ist auf jeden Fall eine Reise wert. Also allen, die das noch ins Auge fassen, kann ich es nur empfehlen. Muss man die Daumen drücken, dass es den Verein dann noch gibt in dieser Form. Alles klar. Marius und Mario, euch weiterhin viel Erfolg für den Podcast. Vielen Dank, dass ihr so beharrlich dabei bleibt. Es bleibt immer ein Highlight einer jeden Woche. Und ja, danke an euch. Ciao an alle anderen und bis bald.
So richtig unterschlagen wollen wir natürlich die Nations League auch nicht. Jetzt ist natürlich erstmal keine Serie A, aber Deutschland gegen Italien. Ja? Das Duell der Traditionsmannschaften.
Da habe ich drauf gewartet, ne?
Jo. Ich weiß nicht, wie wir das nächste Woche machen wollen. Abonniert mal und macht die Glocke an, dann bekommt ihr mit, auch gerne bei den Instagram-Kanälen rein folgen oder Supporter bei Patreon werden. Da werden wir es auch verkünden, ob es dann nächste Woche eine Folge gibt. Ich bin ja am Wochenende tatsächlich beschäftigt mit der Infinity League. Also damals, da hast du schon von gehört.
Ich habe es gelesen und dachte, okay, ist das jetzt die neue Kings League und die neue Toni Kroos Liga oder so?
Ja, oder ist das was anderes? Es ist eine reine Eintagesveranstaltung und böse Zungen könnten jetzt behaupten, das ist die nächste Kirmesveranstaltung. Ja? Mhm. Ich werde da als Kommentator am Start sein und muss auch sagen, ich bin da bei diesen Hallenfußballformaten zwiegespaltener Natur. Jetzt ist es in diesem Fall so, dass da einfach vier Mannschaften mit dabei sind. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, Juventus Turin und Inter Mailand. Jeder spielt gegen jeden und am Schluss gibt es auch noch ein Finale. In der einen Halbzeit spielen Männlein gegen Männlein und in der zweiten Halbzeit die Frauen der Vereine gegen die Frauen. Also sozusagen, und das Ergebnis zählt zusammen. Also wenn du eine Top-Frauenmannschaft hast, dann kannst du da auch durchmarschieren.
Aber da spielen doch auch so, also ich meine, ich habe jetzt gerade gelesen, dass Barzali für Juve spielt, also das sind jetzt nicht die
Nein, das sind nicht die aktuellen Mannschaften. Das sind nicht die aktuellen Mannschaften. Letztes Jahr tatsächlich auch der ein oder andere Influencer mehr mit rumgeturnt. Dieses Jahr sind es aber schon teilweise echte Legenden. Ich freue mich bei Dortmund tatsächlich drauf, auch ein Spiel dann von Julian Schieber, der mit dabei ist. Aber jetzt pass mal auf. Vielleicht schaust du doch einmal rein, wenn ich dir sage, wer bei zum Beispiel Juve noch dabei ist. Claudio Marchisio. Ja. David Trezeguet. Schon nicht so verkehrt, oder?
Ja, ja.
Und das macht mir persönlich jetzt dann tatsächlich schon sehr, sehr Bock drauf, da hinzugehen. Und Chiellini wird da auch rumhüpfen. Ich werde auf jeden Fall mal dieses tolle Serie Amore-Trikot, das wir bekommen haben, mitnehmen. Und ein paar Unterschriften versuchen einzufammeln, so richtig Fanboy-mäßig. Und bei Inter.
Vielleicht kann ja einer von denen auch so ein Take für die Community einsprechen.
Das wäre nice. Ich kann ja, Chiellini wird da schon eine Meinung zu haben und mir die einfach ins Handy sprechen, wenn ich sage, was ist los mit Thiago Motta? Hat er es überhaupt nicht kapiert oder was? Und tatsächlich auf der Bank, also im Staff, ist auch Pinsolio, habe ich gesehen. Das ist geil. Okay. Ich glaube, der ist auch einfach so, der so. Willst du auf der Bank sitzen und rumschreien? Jo, das kann ich. Und
hat er bewiesen.
So. Und bei Inter tatsächlich so wirklich als Aktiver am Spiel teilnehmend, nicht nur Kollege Cambiaso, sondern auch als Kapitän. Was glaubst du, wer ist Kapitän bei Inter? Bei den Männern?
Zanetti?
Yes.
Ah,
das ist schon, also muss ich sagen. Ja. Dann mal gucken. Kann ich mir schwer vorstellen.
Vielleicht, also mein zweiter Tipp wäre Lothar gewesen, aber.
Ja. Aber dass der mal Kollegen Everton in die Bande flext, kann ich mir schlecht vorstellen bei Javier Zanetti. Genau, wie auch immer, wenn ihr damit einschalten wollt, könnt ihr das gerne tun. Und ob wir dann dazu was, also ich glaube 45 Minuten Folge zur Infinity League müssen wir nicht aufnehmen. Und vielleicht einmal durchatmen tut uns auch gar nicht so schlecht. Freuen uns wie immer über Feedback, Anregungen, dann auch auf etwas, das wir in der nächsten Folge wieder aufgreifen können. Falls jemand bei der Nations League im Stadion sein sollte, also wenn da Stadionerlebnisse kommen, dann verspreche ich euch, nehme ich eine Folge auf, nur um damit eure Stadionerlebnisse zu veröffentlichen. So, das ist doch mein Wort.
Stimmt, wir haben ja gesagt, trefft euch da, ne? Also irgendwie, wenn ihr hingeht, schreibt mal bei Instagram oder so und dann gucken wir, ob wir da eine, für euch auch noch eine spontane Connection hinbekommen oder so.
Yes. Und ansonsten fangt in den nächsten 2 Wochen an. Hier, Kollege Francesco hat doch Hörtipps gegeben. Geht er mal ins Archiv. Hört mal alte Folgen wieder.
So nämlich.
So.
Nicht gestern, Samstag beim großen Altonaer Fußballclub von 1893 mit einem Kumpel darüber geredet, dass wir ja auch mal mit dem Herrn Chefredakteur eine Folge aufgenommen haben. Weil der hat nämlich früher gegen Sasel, den Gegner von Altona, hat er bei dem zusammen gespielt.
Stimmt. Da war auch was.
Also, ich glaube, dritte, vierte Folge oder so, also jetzt die Kirche im Dorf lassen oder so.
Relativ am Anfang. Genau, mit einer Squadra von der Fiorentina damals.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass er da Marvin Comper aufgestellt hatte.
Nein, gar nicht, absolut nicht.
Ach ja, wie schön. Leute, ich hoffe, ihr habt einen schönen Frühlingsanfang und das Wetter macht auch mit. Viel Spaß mit dem Heuschnupfenspray und in diesem Sinne, kommt gut durch die Woche. Bis dahin. Tschüss.
Bleibt gesund. Ciao, ciao.
Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo di testa.